Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral. Wir begrüßen euch heute wieder zu unserer Special Edition, dem Corporate Sustainability Briefing, dem CSB. Hier möchten wir euch ja einmal im Monat News, Fails, Wins und natürlich Neuigkeiten zu Nachhaltigkeit und KI mitgeben. Und ich bin, wie schon beim letzten Mal, mit meiner Kollegin Julia hier und wir haben eine Premiere. Wir sind nämlich auch beide in einem Raum dieses Mal. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier in diesem wunderbaren Raum mal zu Gast sein zu dürfen. Ich bin ganz fasziniert. Seit 6 Jahren arbeite ich hier und ich war noch nie in diesem Raum. Aber es ist
besser spät als nie.
Wahnsinn.
Was hast du uns denn mitgebracht?
Ja, einiges, Maike, sage ich dir. Also gestern war der Earth Overshoot Day. Das heißt, wir haben für dieses Jahr eigentlich alle Ressourcen, die unsere Erde in einem Jahr natürlich wiederherstellen kann, jetzt aufgebraucht. Das ist natürlich eher ein symbolischer Tag, aber ich finde, man kann das schon irgendwie mal nutzen. Also als ich das gestern gelesen habe, war ich so, ja krass, also einfach nochmal so reflektieren, ne? Was bedeutet das eigentlich, ja, dass unser Wirtschafts- und Konsumverhalten natürlich unsere Lebensgrundlage massiv belastet und Rohstoffe werden knapper. Das hat natürlich Auswirkungen auf Unternehmen, auf Verfügbarkeiten, auf Lieferketten. Und ja, über kurz oder lang werden natürlich Unternehmen, wird unser ganzes System das irgendwie merken. Jedes Jahr ist dieser Earth Overshoot Day ungefähr schon zur Hälfte des Jahres. Hm. Und ich finde, das kann man jetzt einfach mal so stehen lassen.
Keinen Tag unbedingt, um zu feiern. Sagen wir es mal so.
Leider nicht. Jetzt kommen wir zu den richtigen News. Mitte Juli hat Deloitte ihr Sustainability Fusion Framework vorgestellt. Vielleicht hast du davon schon gehört. Das ist eine Methode, um Unternehmen quasi den finanziellen Wert von Nachhaltigkeitsinvestitionen besser messbar machen zu lassen und auch eben besser kommunizieren zu können. Kern ist es hierbei, Nachhaltigkeitsannahmen in Finanzkennzahlen, also in Cashflow und Kosten, Umsatz und so weiter, zu übersetzen und Investitionen eben da besser bewerten zu können. Das Ganze ist auch noch gestützt durch eine KI-Anwendung, die dann einzelne Maßnahmen anhand eingegebener Parameter in finanzielle Metriken abbilden und bewerten kann. Und das Ganze wurde entwickelt gemeinsam mit dem Aspen-Institut und über 25 Fachleuten aus Unternehmen, NGOs und Beratungen. Und das Ziel ist vor allem einfach das, was wir ja auch schon so oft irgendwie gemerkt haben in Projekten, aber auch kennen, dass eben Nachhaltigkeit und Finance einfach näher zusammenrücken sollen und müssen, vor allem aber auch die gleiche Sprache sprechen sollen. Ich finde, das zeigt hier auch wieder einfach, dass nachhaltige Investitionen immer weniger durch dieses ganze Thema Regulatorik Compliance bewertet werden, sondern eben rein aus der wirtschaftlichen Sicht, also weg von wir berichten darüber, was wir gemacht haben, hin zu wirklich belastbaren Business Cases, die dann eben auch für Versicherungen, Banken, Investorinnen und so weiter relevant und eben auch kritisch werden.
Total gute Entwicklung, wie ich finde, weil wie du schon sagst, es ist dann wirklich verankert in den Logiken von Unternehmen und auch am richtigen Punkt dann angesetzt.
Ja, voll, genau. Und die nächsten News, die ich noch mitgebracht habe, gehen auch ein bisschen in diese Richtung. Nämlich ist es so, dass auf dem Sustainable Finance Markt einiges in Deutschland los ist. Und zwar haben die beiden großen Ratingagenturen ET Finance, ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
ET Finance,
man weiß es nicht. Und ESG Book am 9. Juli ihre Fusion bekannt geben. Das neue Unternehmen wird auch ET Finance heißen und zählt jetzt damit zu den größten unabhängigen Kredit- und Nachhaltigkeitsratingagenturen, also wo eben beides aus einer Hand quasi kommen kann, in Europa. Und die haben jetzt zusammen über 300 Mitarbeitende und insgesamt schon über 10.000 bewertete Unternehmen weltweit. Und das Ganze passiert gerade in so einer ganz spannenden Zeit, weil auch hier wieder auf dem Markt der Regulatorik einiges passiert im ESG-Rating-Bereich. Anbieter unterliegen nämlich jetzt der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde, richtig schönes deutsches Wort, ESMA, und sie müssen sich registrieren lassen. Und die beiden haben sich jetzt eben fusioniert und das geht einfach eben auch in diese Richtung von, wir wollen irgendwie in Europa auch so ein bisschen als Kontrahent zu großen US-Unternehmen präsent sein, weil der Bedarf an hochwertigen und prüfbaren ESG-Informationen nach Risikomodellen für Anlageklassen und so weiter ist hoch, er wächst weiter und die wollen sich jetzt eben über den europäischen Markt, über ihre neue Größe noch mal ein bisschen stärker positionieren. Und ja, ich glaube, für kleine Unternehmen ist es einfach auch hier wieder wichtig, eben zu verstehen, dass ESG-Anfragen von Banken und Kunden eben mehr und mehr auf wirklich Datenanforderungen, die einem System folgen, auch zurückgehen und einfach in-house eine gute Datengrundlage bestehen muss, um genau diesen sehr konkreten Anforderungen dann auch zu entsprechen.
Ja, spannende Verbindung eigentlich auch zu dem ersten Punkt wieder oder zu dem davor, weil na, Kreditwürdigkeit eben auch mehr und mehr damit zusammenhängt, wie bin ich eigentlich für die Zukunft aufgestellt und wie sind so meine ESG-Daten auch aufgestellt.
Komplett. Ja, und dachte, weil wir letztes Mal so viel darüber gesprochen haben, ein News aus der EU-Regulatur muss ich mitbringen. Nein, ich will hier gar nicht zu viele Fässer aufmachen. Wir haben ja letztes Mal wirklich über vieles gesprochen und die sind natürlich immer noch aktuell. Mhm. Aber die EFRAG, also die Financial Advisory Group der EU, die haben jetzt quasi noch einen Schritt gemacht, um eine Lücke zu schließen. Und zwar werden jetzt die öffentliche Konsultation für die ESRS für Nicht-EU-Unternehmen gestartet. Also bis Ende Oktober, ne, auch hier, wir haben viel drüber gesprochen, Verbände, Unternehmen und so weiter können sich einbringen und Feedback zu diesen Nicht-EU-ESRS einbringen. Und es geht hier vor allem um Drittstaatenkonzerne, die in der EU mehr als 450 Millionen Euro Nettoumsatz erzielen und relevante EU-Niederlassung haben. Und hier ist die Berichterstattung, soll vor allem in dem Auswirkungenbereich, also die Impacts, wie es so schön heißt, in den Standards erfolgen. Also die EU will hier einfach so eine Lücke schließen. Wir haben ja wirklich sehr, sehr, sehr viele Berichtsstandards für unterschiedlichste Unternehmen und jetzt geht es eben auch für die mit außereuropäischen Mutterkonzernen nochmal an eine Nachhaltigkeitsbewertung.
Oh, spannend, dass wir auch nochmal deutlich mehr Unternehmen dann betreffen.
Auf jeden Fall.
Ja, hast du uns denn auch Fails oder Yays mitgebracht?
Sowohl als auch, aber leider muss ich sagen, ist der Fail diesen Monat so ein bisschen die größte Kategorie für mich. Mhm. Ja, ich glaube, wir alle wissen irgendwie, dass wir uns in einer ziemlichen Krise befinden. Also ich meine jetzt vor allem die aktuell ökologische Krise in Europa und eigentlich auch der ganzen Welt. Ne? Also wir haben krasse Waldbrände in Europa. Spanien, Frankreich, aber auch Kanada und an unterschiedlichsten Orten auf der Welt steht es in Flammen. Mhm. Ganz zu schweigen natürlich von der ökologischen Katastrophe für die Menschen, Lebewesen, Ökosysteme vor Ort, heißt das natürlich aber auch ein enormer wirtschaftlicher Schaden. Mhm. So, also super wichtige Branchen wie der Tourismus, Landwirtschaft, aber auch generell riesige Unternehmen und Lieferketten sind natürlich davon betroffen. Alleine im französischen Département Gironde wurden nach Angaben des französischen Wirtschaftsministeriums 13.000 Unternehmen evakuiert. Das muss man sich mal vorstellen. Ne?
Ja.
Und ich glaube, das sind einfach Kosten, die kann man gerade noch gar nicht richtig einordnen. Generell ist das ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein für die generellen Kosten, die einfach von dieser Klimakatastrophe halt folgen. Und was macht die EU-Kommission? Während Europa brennt, gibt es Anpassungen und Vorschläge zur Abschwächung des Emissionshandelssystems. Du hast es vielleicht schon mitbekommen, die EU will da wirklich umfangreiche Anpassungen und Änderungsvorschläge und vor allem eben auch Abschwächungen für das System, was ja eigentlich gut funktioniert, vornehmen. Die haben sie jetzt vorgestellt. Das muss noch im Parlament und im Rat diskutiert werden. Das heißt, es ist noch nicht final. Aber es ist so, dass dieses System 2005 eingeführt wurde und auf dem sogenannten Cap and Trade basiert. Das heißt, es gibt eine feste Obergrenze für den CO2-Ausstoß.
Genau.
Es wird also festgelegt, wie viel darf jede Branche ausstoßen und dafür gibt es Zertifikate und Rechte für die jeweiligen Unternehmen. Die dürfen die auch untereinander handeln und so weiter. Da sind die Unternehmen frei. Und das Ziel ist natürlich vor allem Dekarbonisierung und dass Unternehmen eben angeregt werden, in saubere und klimafreundliche Technologien zu investieren. Und dieses System soll jetzt eben reformiert werden. Wir haben es eben gehört, Europa brennt. Aber natürlich muss in Zeiten hoher Energiepreise die Industrie entlastet werden und die vorgeschriebenen Emissionsrückgänge sollen verlangsamt werden. Änderungspunkte sind vor allem die kostenlose Zuteilung von Zertifikaten soll verlängert werden an bestimmte Branchen und auch der lineare Reduktionsfaktor, also die Prozentzahl, um wie viel quasi die jährliche Gesamtmenge an CO2-Zertifikaten abgesenkt wird. Also die Prozentzahl wird verringert von 4,3 auf 3,7% bis 2035. Was wir auch letzten Monat schon besprochen haben, ist das Thema Carbon Removal und das soll jetzt hier auch nochmal ein bisschen relevanter werden. Also die EU will CO2-Entnahmen ankaufen, aber dann natürlich auf der anderen Seite entsprechend auch mehr Zertifikate dafür ausgeben. Und es gibt Schätzungen, dass durch diese Änderungsvorschläge tatsächlich bis zu 2,4 Milliarden Extratonnen CO2 freigesetzt werden können.
Krass, wenn man sich die Zahlen auch bewusst macht. Ich denke mir, seit über 20 Jahren gibt es auch das System. Also Unternehmen haben sich da ja auch und haben sich auch wirklich darauf vorbereitet. Ja. Und es ist irgendwie so schade, dass das jetzt so nach und nach gelockert wird. Mhm. Plus, was ich halt auch immer so krass finde, jetzt in den Regionen mit den Bränden, wenn davon ausgegangen werden muss, wahrscheinlich leider, dass das ja dann nach vorne raus auch Risikogebiete sind für sowas, dann geht ja da auch kein Unternehmen mehr hin und setzt da seine Standorte hin. Also diese ganzen Konsequenzen sozusagen, die da mit sich kommen. Also da müsste man ja eigentlich genau das Gegenteil tun, nämlich noch mehr das Forcieren sozusagen. Aber gut, uns fragt keiner, Juliane.
Uns fragt keiner. Du, hätten sie uns mal gefragt. Ja, deswegen ist das leider der Fail des Monats für mich gewesen. Genau, aber wir kommen auch noch mal zu einem ganz kurzen Yay. Und zwar geht es auch in Richtung Ressourcenschonung in der Textilbranche wird jetzt ein erster wichtiger Schritt gemacht. Und zwar dürfen Großunternehmen seit dem 19. Juli unverkaufte Kleidung und Schuhe, die zum Beispiel nach Retouren zurückgeschickt wurden, nicht mehr einfach so vernichten. Textilmüll ist ja in Zeiten von Fast Fashion, wir wissen es alle, ein Riesenproblem. Alleine in Deutschland wurden beispielsweise 2021 ungefähr 17 Millionen retournierte Kleidungsstücke entsorgt.
Wow.
17 Millionen, fand ich auch echt eine heftige Zahl. Und es gibt aber jetzt dieses Textilvernichtungsverbot für große Unternehmen und da soll jetzt angesetzt werden. Das Ganze wurde jetzt quasi gestartet. Es gibt natürlich auch Kritikerinnen, die sagen, okay, die Umsetzung ist noch nicht so ganz klar. Es gibt Produkte, die da irgendwie von in der Ausnahme sind. Aber ich wollte es trotzdem irgendwie hier gerne einmal als Yay erwähnen, weil ich finde, das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Man, glaube ich, muss die Umsetzung halt weiter beobachten, wie sie das machen. Aber besser als nichts.
So, wir nehmen es.
Genau.
Ich glaube, dann kommen wir schon zu unserem letzten Abschnitt. Ne? KI und Nachhaltigkeit. Was hast du uns da diese Woche mitgebracht?
In dieser Kategorie dachte ich, machen wir jetzt mal ein bisschen Werbung in eigener Sache und wirken ein bisschen dem Sommerloch entgegen, in dem ja sich gefühlt alle gerade befinden. Genau, und zwar haben wir ja bei uns im Team, also im wunderbaren Fett-Nachhaltigkeitsteam, einen richtig guten Workshop entwickelt, der den Titel KI und Nachhaltigkeit trägt. Und ich dachte, das müssen wir doch jetzt hier nochmal erwähnen. Zum ersten Mal haben wir das durchgeführt im Frühjahr und ja, das war einfach wirklich richtig, richtig toll. Das war so erfolgreich, dass wir diesen Workshop mittlerweile bei 3 Kunden in konkreten Nachhaltigkeits-, aber auch anderen Teams realisiert haben. Und ich dachte, für die Hörerinnen und Hörer ist es vielleicht ganz spannend, einfach nochmal kurz zu verstehen, warum machen wir das eigentlich, worum geht's da? Also wir ordnen das Thema natürlich historisch, aber auch strategisch ein. Wir schauen uns Risiken und Grenzen an und gehen dann aber eben auch wirklich fix in eine konkrete Toolübersicht, Prompting, Agenten, Systemprompts, diese ganzen Themen gucken wir uns an. Und was das besonders Tolle daran ist, finde ich, und habe ich auch so in den Workshops mit den Kunden jetzt wahrgenommen, sind eben wirklich dieses, wir behandeln konkrete Use Cases, wir gucken uns wirklich an, wo sind die Mehrwerte? Für viele ist es immer noch wieder so ein Aha-Moment, ja, ich kann damit nicht nur E-Mails schreiben, sondern ich kann halt wirklich richtig coole Dinge damit machen. Und der Workshop ursprünglich ist natürlich besonders an Nachhaltigkeitsmanagerinnen gerichtet. Also natürlich geht es sehr viel um tolle Nachhaltigkeits-Use Cases. Aber zuletzt zum Beispiel waren wir bei Werder Bremen vor Ort. Es war auch ein richtig toller Tag. Und da hatten wir dann natürlich nochmal ganz andere Use Cases, die wir vorab mit der Teamleiterin besprochen hatten. Und das war so schön irgendwie, weil man richtig gemerkt hat, über den Tag wurden die Augen irgendwie immer größer, das Verständnis wurde größer und die kamen so richtig in so einen Ideengenerierungsmodus und waren so richtig angefixt, dann ihre Themen dazu zu bearbeiten und es hat einfach so Spaß gemacht und ich glaube, das ist einfach eine tolle Möglichkeit für alle Menschen, die da vielleicht auch noch ein bisschen zweifeln oder denken, oh, das ist noch nicht so richtig was für mich. Am 25.09. findet der nämlich nochmal hier bei uns im Office Hamburg St. Pauli statt. Anmelden könnt ihr euch ganz easy über unsere Website. Wenn ihr den gern für euer eigenes Team buchen wollt, könnt ihr das auch gerne tun. Bisher haben wir eigentlich nur Positives gehört und konnten den Teilnehmenden eigentlich immer sehr gut da weiterhelfen.
Cool, dass du es nochmal zusammengefasst hast. Also ich bin auch wirklich beeindruckt davon, wie gut der ankommt. Also man macht ja sowas immer mal wieder und kreiert Formate und wir haben da, glaube ich, irgendwie eine gute Schnittstelle auch gefunden. Also ich meine, es gibt auch einen Grund, warum wir KI und Nachhaltigkeit als Thema haben, weil ich glaube einfach, dass wir NachhaltigkeitsmanagerInnen auch ihr Leben so viel einfacher machen können, wenn dann KI eben auch sinnvoll genutzt wird. Und ich glaube, genau diese sinnvolle Mehrstiftung
100%.
darum geht's. Und das kann man halt super zusammen auch so Peer-to-Peer oder In-house bei Kunden einfach bearbeiten.
Ja, voll. Alleine auch zu verstehen, wir gehen auch wirklich sowas wie eben, wie entschreibe ich ein Systemprompt? Wie kann ich auch wirklich meine Arbeit mit der KI wirklich so aufsetzen, dass sie mir eben wirklich Mehrwert bietet? Mhm. Und das sind irgendwie so schöne Erkenntnisse und deswegen große Empfehlung.
Das kann ich nur mitgeben. Ich würde das auch empfehlen. Julia, vielen lieben Dank. Das war wieder eine sehr spannende und aufschlussreiche Folge mit dir.
Danke dir auch.
Dann trinken wir jetzt noch einen Kaffee, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
So machen wir es. Tschüss.
Ciao.